Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Das Thema unserer heutigen Sendung: eine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs. Mein Name ist Sophia Schöner. Lisa studiert Rhetorik in Tübingen. 2013 erkrankte sie an Lymphdrüsenkrebs. Inzwischen ist sie aber wieder gesund und fast am Ende ihres Studiums. Im Telefoninterview berichtete sie mir, wie sie es geschafft hat, den Krebs zu besiegen und welchen Herausforderungen sie sich während der Behandlung stellen musste. Zunächst habe ich sie gefragt, wann genau sie die Diagnose erhalten hat.
2013. Also ist jetzt 7 Jahre her. Ich hatte irgendwie, ich glaube, im Mai habe ich, glaube ich, die Diagnose gekriegt. Und bis dann die ganze Behandlung und so fertig war, war es dann Dezember. Also ich bin vor Weihnachten fertig geworden mit allem. Die haben extra OPs und so noch alles so gelegt, dass ich vor Weihnachten dann fertig war.
Dann hattest du gute Ärzte, oder?
Ja, also ich habe mich mega wohl gefühlt. Also von den Ärzten bis hin zu den Pflegerinnen, Kunsttherapeuten, Psychotherapeuten. Es waren echt so rundum. Ich fühle mich da auch immer noch voll zu Hause. Also jedes Mal, wenn ich in die Nachsorge gehe, fühle ich mich auch immer noch wie so nach Hause kommen.
Du warst sicherlich auch oft dort in der Zeit.
Ja, also ich hatte noch weniger Zeit im Krankenhaus als jetzt andere. Zum Beispiel bei Leukämie oder so muss man ziemlich viel im Krankenhaus sein, eigentlich durchgängig. Bei mir war es im Vergleich dazu eigentlich relativ chillig. Also ich hatte viel Chemo, die ich nur so ambulant bekommen habe quasi. Das heißt, ich bin ins Krankenhaus gefahren, habe die Chemo bekommen und durfte danach auch wieder nach Hause fahren. Es war eigentlich immer nur so, dass am Anfang von jedem Chemoblock ich etwa die erste Woche im Krankenhaus bleiben musste, einfach um zu schauen, wie ich das Medikament vertrage. Und wenn da alles gut war, dann durfte ich die anderen Chemoladungen quasi so abholen und dann wieder nach Hause fahren.
Wie genau hast du den Krebs denn festgestellt, beziehungsweise hast du selber irgendwas bemerkt?
Ja, also richtig aufgefallen ist es, weil ich einen Hubbel überm Schlüsselbein hatte, also auf der rechten Seite. Und das hat sich angefühlt wie eine Verspannung, also es war einfach hart und direkt unter der Haut. Und ich habe noch Witze gemacht mit meiner damals besten Freundin darüber, dass halt kein Mensch Verspannungen an der Stelle hat und wie ich das jetzt wieder hingekriegt habe quasi. Dann hat meine Mama aber, die war die Einzige, die das nicht so witzig fand. Die kommt aber auch aus dem Pflegebereich, also die war Kinderkrankenschwester ganz lange und ist jetzt Pflegepädagogin, genau. Die hat dann gesagt, ich soll doch zum Hausarzt gehen. Und dann habe ich mich halt erst geweigert, weil ich gesagt habe, ich gehe ganz bestimmt nicht wegen einer Verspannung zum Hausarzt, das ist ultra peinlich. Und sie aber so drauf bestanden, dass ich gesagt habe, also gut, dann gehe ich halt. Und ja, dann bin ich halt dahin und der hat mich eigentlich nur angeguckt, der hat mich noch nicht mal abgetastet und hat dann halt sofort irgendwie rumtelefoniert. Und das war eigentlich extrem untypisch für ihn. Und es hat mich dann auch so ein bisschen, da dachte ich so das erste Mal, okay, offensichtlich ist es keine Verspannung, weil sonst hätte er gesagt, ja, alles gut, gehen Sie wieder nach Hause. Und dann hatte ich halt, glaube 3 Tage oder eine Woche später oder so direkt dann die OP zur Probeentnahme, also wo man dann Gewebe entnommen hat, um das dann zu untersuchen.
Und wie lange musstest du dann da auf ein Ergebnis warten?
Ich habe insgesamt 1 Woche gewartet, bis das Ergebnis da war. Dann wurde mal angerufen von dem Arzt, genau, weil ich war ja damals 15, ja. Doch, ich glaube, ich war 15. Und dann hat der das nicht direkt über mich gemacht, sondern meine Mama angerufen. Die hat dann mit meinem Papa geredet und dann haben sich beide zusammen mit mir dann hingesetzt in mein Zimmer. Weil ich glaube, ich hatte an dem Tag sogar Mittagsschule. Haben sie mir halt gesagt, dass ich Krebs habe. Und ich wusste nicht so richtig, was ich mit der Information anfangen sollte, weil ich kannte niemanden, der Krebs hat. Also irgendwie wusste ich nur so grob, okay, es fallen einem die Haare aus und man kann daran sterben, aber mehr wusste ich halt auch irgendwie nicht darüber. Keine Ahnung, ich hatte keine Erfahrungen im Bekanntenkreis oder so. Genau, und dann saß ich halt da und war so, ja, weiß nicht, was ich jetzt mit der Information anfangen soll, so ungefähr. Als mein Papa aber halt dann angefangen hat zu weinen, dachte ich mir so, okay, shit, das muss irgendwas Schlimmes sein, weil mein Papa eigentlich nie weint. Und dann habe ich auch geweint. Also richtig klar war es mir damals nicht, was es irgendwie alles bedeutet oder was jetzt passiert oder so.
Und im Internet hast du nicht recherchiert?
Nee, das habe ich von vornherein gelassen. Einfach aus dem Grund, weil Krebs immer noch mit einem Todesurteil gleichgesetzt wird, völlig übertrieben ist, weil es genug Menschen gibt, die das überleben. Aber ich habe mich bewusst nie dazu irgendwie belesen. Weder im Internet noch in Fachbüchern oder so, weil ich einfach nicht wissen wollte, welche Überlebenschance ich habe. Weil was bringt es mir zu wissen? Weiß nicht, wenn dann rauskommt, ich hätte nur 20% Überlebenschance, dann bin ich ja voll deprimiert am Anfang.
Wie es bei Lisa nach der Diagnose weitergegangen ist, erfahrt ihr gleich. Aber erst einmal spielen wir euch noch ein bisschen Musik mit Treated Like the Weather von Slum Sociable und Ain't Nothing Like It von KLYMVX hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
When it hits my brain, I know that I can't contain self-control. But I know that I got to move, I got to move, I got to move. The only thing that'll get me through all of the things I've got to do.
this thing just might end.
Für den Fall, dass sich einige von euch jetzt fragen, was genau Lymphdrüsenkrebs eigentlich ist, habe ich eine kurze Erklärung für euch. Bei dem Lymphdrüsenkrebs handelt es sich in der Regel um bösartige Tumore des lymphatischen Systems. Dieses System ist über den ganzen Körper verteilt. Die Lymphknoten, Mandeln und die Milz gehören dazu. Dabei gibt es verschiedene Krebserkrankungen des lymphatischen Systems, die man maligne Lymphome nennt. Bei diesen malignen Lymphomen entarten Lymphozyten und beginnen unkontrolliert zu wachsen und sich zu vermehren. Die Lymphzellen entarten dabei bösartig. Man kann zwischen drei großen Gruppen der malignen Lymphomen unterscheiden. Einmal dem Hodgkin-Lymphom, dem Non-Hodgkin-Lymphom und den multiplen Myelom. Die Erkrankung kommt mit 2 bis 3 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner jährlich relativ selten vor. Männer sind häufiger davon betroffen als Frauen. In den meisten Fällen tritt die Krankheit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf. Die Therapie ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Meistens aber besteht so eine Therapie aus einer Chemotherapie und einer Bestrahlung. Oder aber aus einer Chemotherapie und einer Antikörpertherapie. Die Heilungschancen liegen dabei bei ungefähr 90%. Ohne Behandlung allerdings ist die Krankheit tödlich. Symptome sind Lymphknotenschwellungen im Halsbereich, im Leistenbereich, im Brustraum, im Bauchraum oder in den Achseln. Eine Diagnose erfolgt dabei durch eine Untersuchung eines entnommenen, geschwollenen Lymphknotens. Und bei krebsartiger Entwicklung lassen sich entartete Lymphzellen finden. Dabei gibt es verschiedene Stadien der Krankheit. Bei der Chemotherapie werden Zellgifte verabreicht, die bösartige Lymphomzellen abtöten sollen. Und durch die Bestrahlung werden die Tumorzellen zusätzlich zerstört. Nebenwirkungen der Behandlungen können jedoch zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und Schwäche sein. Nach überstandener Therapie sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen wichtig, um ein Wiederauftreten der Krankheit oder gesundheitliche Störungen als Folge der Behandlung frühzeitig zu erkennen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Interview mit Lisa. Sie bekam 2013 die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Ich habe sie gefragt, wie ihre Familie denn mit der Diagnose umgegangen ist.
Also es waren so zwei unterschiedliche Strategien. Da hat sich so ein bisschen die Familie unterschieden. Also weil ich habe ja auch noch eine Schwester. Und mein Papa und ich haben halt einen extrem schwarzen Humor entwickelt. Also wenn irgendwie radioaktiven Zucker gekriegt habe für bestimmte Untersuchungen, hat er halt gesagt, oh, du strahlst heute so oder Glühlieschen. Ich weiß nicht, wir sind da halt also sehr sarkastisch und mit sehr schwarzem Humor dran gegangen.
Ja, meine Mama und Schwester fanden es nicht ganz so witzig. Die haben unseren schwarzen Humor nicht geteilt, die waren da eher, ja, weiß nicht, wieso traurig. Die hatten halt auch Angst um mich. Also mein Papa zwar auch, aber irgendwie, ja, sind wir da anders mit umgegangen und trotzdem waren immer alle für mich da. Also es haben alle versucht, dass so viel wie möglich Normalität herrscht, was ja auch mega wichtig ist in so einer Situation.
Wie genau hat es denn geklappt, dass für dich Normalität geherrscht hat? Ich meine, also mit Schule und so wird wahrscheinlich auch schwierig dann gewesen sein, oder?
Genau, also in die Schule durfte ich nicht mehr. So waren dann halt Lehrer von meiner Schule bei mir zu Hause im Wohnzimmer und wir haben Unterricht gemacht. Also das war halt ganz cool, weil ich konnte mir halt meine Lieblingslehrer aussuchen. Und ich habe mir die Unterrichtsstunden zwar auch komplett selber einteilen dürfen, aber ich habe das natürlich an dem normalen Schulmodell auch orientiert. Also dass quasi, selbst wenn ich kein Mathe mag, ich trotzdem verhältnismäßig gleich viel Mathe habe, wie jetzt in einer Vollzeitwoche, also quasi so vom Prozentsatz her. Und es hat auch erstaunlich gut funktioniert. Also wie gesagt, ich hatte die Diagnose ja irgendwie im Mai oder so. Das war damals bei mir in der 10. Klasse. Wir hatten dann mit dem Direktor ausgemacht, dass man ja einfach eben so lässt. Also dass ich einfach nicht mehr in die Schule komme und die Noten so gemacht werden, wie halt, wie sie bis dahin waren. In Sommerferien hat dann der Hausunterricht angefangen. Und wie gesagt, da durfte ich mir meine Lehre ja so ein bisschen aussuchen. Und das hat aber auch ziemlich gut funktioniert. Dadurch, dass ich ja Einzelbetreuung hatte, war das mein weitaus bestes Schuljahr überhaupt. Und auch wenn ich irgendwie, wenn es mir mal nicht gut ging, habe ich auch absagen können. Oder sobald halt jemand erkältet war oder so, durfte er natürlich nicht kommen. Aber alles in allem hat alles echt gut funktioniert. Und ich konnte auch teilweise Klausuren dann im Krankenhaus schreiben zum Beispiel. Ich bin bis heute dankbar, dass ich eben das halbe Jahr nicht verloren habe und ab dem zweiten Halbjahr konnte ich dann wieder ganz normal in der Schule sein.
Wie war das dann, wenn einer von deiner Familie erkältet war?
Gott sei Dank, wie auch immer sie es geschafft haben. Aber es war tatsächlich niemand krank, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber der Vorteil bei uns ist halt auch, also erstens, meine Mama kommt ja aus dem Pflegebereich, das heißt, sie kennt sich mega gut mit Hygiene aus und hat dementsprechend sowieso alle Flächen desinfiziert, die man oft anfasst, also Türklinken oder so. Und außerdem hat unser Haus eine Lüftungsanlage, also dadurch wird automatisch ständig die Luft ausgetauscht, also so, dass man das Fenster gar nicht öffnen muss. Das heißt, wenn einfach mehrere Leute da waren oder so, dann hat man die Lüftungsanlage halt hochgestellt und dann war innerhalb kürzester Zeit halt immer wieder frische Luft im Raum. Ansonsten war mir der Kontakt zu Tieren beispielsweise verboten. Also ich musste das Reiten aufhören. Und grundsätzlich zu älteren Menschen und Kindern, weil die tendenziell auch Krankheitsüberträger sind. Was bedeutet, jedes Mal, wenn mir halt ein älterer Mensch oder ein Kind entgegengekommen sind, musste ich halt die Straßenseite wechseln und so Zeugs. Wir haben halt einfach geguckt, dass ich mich auch mit meinen Freunden halt schon noch treffe, aber zum Beispiel oft draußen zu picknicken. Also wirklich halt wie während Corona jetzt. Möglichst wenig in geschlossenen Räumen treffen, wenn dann nicht so viele Personen pro Raum.
Wie war das für deine Freunde? War das für die dann kein Problem, dass sie sich immer dann mit dir draußen treffen musste?
Es ging erstaunlich gut, wirklich. Also es haben alle extrem viel Verständnis gezeigt und mich auch voll unterstützt. Also komplett alle Freunde sind geblieben. Es hat sich jetzt niemand irgendwie von mir abgewandt, nur weil es schwieriger wurde. Und es hat mich auch meine komplette Klasse unterstützt. Also die haben ein Klassenfoto gemacht und mir ein T-Shirt betont, haben Unterschriften gesammelt und so im ganzen Lehrerzimmer. Das war echt eine richtig süße Idee. Also die standen da wirklich voll hinter mir. Also wirklich die ganze Klasse hat das auch im Hintergrund so irgendwie gemacht. Also auch, ja, so auch was die anderen angeht, weil natürlich fragen die anderen Leute in der Schule ja auch. Und sobald ich die Diagnose hatte und wusste, ich kann nicht mehr zur Schule, habe ich halt am letzten Tag, wo ich noch da war, eben der ganzen Klasse im Geschichtsunterricht dann gesagt, dass ich halt Krebs habe, dass ich nicht weiß, wie oft ich kommen kann, wie lange ich weg bin, wann ich wiederkommen kann. Und so wussten sie wenigstens Bescheid, weil ich wollte halt nicht, dass da irgendwie Gerüchte entstehen. Doch, aber die haben mich echt mega unterstützt und auch wirklich alle meine Freunde waren komplett da für mich. Das war echt richtig schön.
Wenn du sagst, dass deine Eltern beide dann Vollzeit gearbeitet haben, bist du dann als alleine zur Chemotherapie oder hattest du Begleitung bei den Terminen?
Nee, da waren meine Eltern immer mit dabei. Also ein Elternteil war immer mit dabei.
Ja, war das dann in deiner Nähe?
Nee, wir sind eine Stunde gefahren.
War das ein spezielles Krankenhaus dann?
Ja, also es war die Kinderonkologie, die hatten halt einen relativ guten Ruf und der Arzt, der bei mir die Probeentnahme gemacht hat, dem seine Nichte hatte Leukämie damals und die wurde da behandelt und er war halt sehr zufrieden damit und hat uns dementsprechend dahin empfohlen. Und es ist auch immer die Frage, wo man Platz kriegt. Also erstens, nicht jedes Krankenhaus hat eine Onkologie. Dann war es meiner Mama wichtig, dass ich in die Kinderonkologie komme, was mit 15 gerade noch so funktioniert hat. Weil die Erwachsenen und gerade ältere Menschen, also auf den Erwachsenenstationen, die packen die ganze Chemo halt nicht mehr so gut. Und meine Mama war schon klar, was ich da dann sonst alles halt sehen würde. Und deswegen hat sie das stark so beeinflusst, dass ich auf eine Kinderonkologie komme. Und es war auch sehr gut. Also weil ich hatte viel Viele, also die allermeisten waren jünger als ich. Die jüngste Patientin war gerade mal ein paar Monate alt. Und dementsprechend war das zwar irgendwie schlimm, also selber, als ich das erste Mal auf die Station gekommen bin, weil diese paar Monate alte Patientin war die erste, die mir begegnet ist. Auf dem Arm von ihrer Mama oder Papa, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war so geschockt von diesem kleinen Etwas, was an so einem Infusionsstand durch den Gang getragen wird. Aber andererseits war halt auch immer viel los. Also weißt du, die Kinder sind so Bobbycar gefahren und die Eltern sind halt mit dem Infusionsständer hinterhergerannt. Es wurde viel gesungen und viel gebacken und es war einfach so mehr wie eine Familie. Und in der Kinderkrankenpflege hat man auch einfach noch mehr Pflegekräfte pro Person quasi. Und das hat man schon gemerkt. Allgemein der Umgang ist auch viel persönlicher, weil man irgendwie bei Erwachsenen oft vergisst, dass sie auch Menschen sind und dass sie vielleicht nicht alles so gut schaffen, wie es von außen aussieht. Also auch für einen Erwachsenen ist es eine beängstigende Situation, nicht zu wissen, wie die Medikamente oder ob sie überhaupt wirken oder so. Und das vergisst man aber oft.
Also wie lange ging dann da eine Sitzung oder eine Therapie oder eine Infusion?
Also die Länge von der Infusion weiß ich nicht mehr wirklich. Mehrere Stunden auf jeden Fall. Grundsätzlich ist es in Blöcke aufgeteilt. Also es gibt immer verschiedene Chemoblöcke und pro Block hast du ein Chemomedikament. Bei mir waren es 6 Blöcke, also 6 Monate, weil jeder Block einen Monat ging. Und dann war es innerhalb von den Blöcken immer in Wochen unterteilt. Also in der ersten Woche, die ersten 3 Tage, habe ich Chemo gekriegt. Ungefähr in der zweiten Woche, die ersten 3 Tage oder so. Und danach hatte ich aber 2 Wochen Pause und dann fing der nächste Block an quasi.
Ja, musst du dann, also wenn du sagst, es ging über 3 Tage, hast du dann da im Krankenhaus übernachtet oder bist du immer wieder heimgefahren?
Also am Anfang von jedem Block musste ich im Krankenhaus übernachten, die ersten 3-4 Tage, damit sie sehen, ob ich das Chemomedikament vertrage, ob alles gut läuft. Und danach musste ich nicht mehr da übernachten. Das heißt, wir sind teilweise wirklich einzeln hochgefahren.
Wir unterbrechen nochmal für ein bisschen Musik. Viel Spaß mit Ben Howard, Nika Libres at Dusk. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüste Welle.
Out loud. she's dreaming of Caribbean make-believe friends. But dispose of a generation, and all of the mountains rumble knowingly. I order a collider and sit, count my dollars, and watch eagles soar in circles. Perpetually.
Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Lymphdrüsenkrebs. Wir haben ja vorher schon gehört, wie Lisa den Krebs bemerkt hatte und wie sich ihr Alltag dadurch verändert hat. Sie war damals erst 15 Jahre alt. Gleich im Anschluss wird sie uns noch von ihren Komplikationen mit der Chemotherapie berichten.
Also ich bin einmal halt auf der Intensivstation gelandet, wo nicht so richtig klar war, ob ich es packe oder nicht. Und der Auslöser war dafür... Ja, ich hatte eben diese allergische Reaktion auf das Cyclophosphamid. Das ist ein Chemomedikament, was eigentlich relativ gängig ist und worauf so gut wie niemand allergisch reagiert, außer ein paar Menschen weltweit. Blöderweise war ich einer der Menschen, die darauf allergisch reagieren. Das wusste man aber zu dem Zeitpunkt nicht. Also das große Problem war, ich bin denen einfach kollabiert und sie wussten nicht, was passiert ist oder was sie tun sollen quasi. Also ich lag in meinem Bett, der Kreislauf ist mir komplett kollabiert. Ich habe gemerkt, dass ich knallrot werde. Und innerhalb kürzester Zeit war irgendwie mein ganzes Zimmer voller Ärzte und Pfleger. Und ich habe halt noch so meine Witze gemacht und habe gesagt, ha, ich bin rot wie ein Krebs, das passt ja. Und dann war es halt so totenstill und alle haben mich angeguckt. Und ich dachte, alles klar, ich mache jetzt keine Witze mehr, es scheint irgendwie ernst zu sein. Ja, und... Dann haben sie mich auf die Intensivstation rübergefahren. Sie meinen halt, ja, alles gut, aber wir können dich hier nicht halten. Wir müssen nicht rüberfahren. und ich habe mir da aber keine Gedanken weiter gemacht. Allerdings wusste ich in dem Moment noch nicht, dass die Situation lebensbedrohlich war. Also mein Papa hat mir erst Jahre später erzählt, dass der Arzt ihn in dem Moment auf die Seite genommen hat und gesagt hat, rufen Sie bitte Ihre Frau an. Er weiß nicht, ob ich die Nacht pack, und er will, dass meine Mama mich wenigstens nochmal gehört hat quasi. Und ja, dementsprechend hat mein Papa dann meine Mama angerufen, hat mir das Telefon gegeben und ich so, hi Mama, mir geht's gut, die fahren mich gerade auf Intensivstation rüber, aber mach dir keine Sorgen. Wie gesagt, ich wusste aber damals nicht, dass es lebensbedrohlich war, weil ich denke immer noch, dass es gut ist, wenn man dem Patienten nicht alles sagt in dem Moment. Weil was hätte es mir gebracht? Ich wäre vielleicht in Panik verfallen oder keine Ahnung. Und so dachte ich, ja, alles ist gut, ich schaffe das schon. Und dann hat es auch funktioniert. Also zum Glück, ich war nur eine Nacht auf der Intensivstation. Man hat 6 Liter Wasser in mich reingepumpt, in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Aber sie wussten ja da noch nicht, dass es an dem Cyclophosphamid liegt. Also sie wussten eigentlich gar nichts. Sie haben halt irgendwas gemacht und haben gehofft, dass es hilft. Und es hat geholfen.
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Hattest du Schmerzen oder?
Das nicht. Also ich war einfach den ganzen Tag wie so matt. Also so müde, kaputt, keine Ahnung. Ist aber nichts Ungewöhnliches bei Chemo. Und dementsprechend habe ich mir nicht so Gedanken gemacht. Habe halt nur gemerkt, dass ich knallrot werde und ja, dass der Kreislauf halt nicht mehr so gut ist. Aber ich weiß nicht, wie ich das Gefühl definieren soll. Und dann auf Intensiv, da kann ich mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Wahrscheinlich haben die mich halt auch vollgepumpt mit allem möglichen Zeug. Meine Mama hat dann aber tatsächlich, die hat dann zwar geschlafen, weil ich ja gesagt habe, alles ist gut. Und am nächsten Morgen ist sie dann sogar auf die Arbeit gefahren, während ich noch auf Intensiv lag. Und ihre Kolleginnen haben dann gesagt, was ist mit dir? Deine Tochter liegt auf Intensiv. Jetzt fahr sofort zu ihr. Du musst nicht irgendwie auf der Arbeit sein halt. Und meine Mama hat halt danach öfter gesagt, dass es einfach schwierig war, weil man ja versucht hat, weiter zu funktionieren. Also weil man kann ja nicht einfach seinen Job an den Nagel hängen. Also man muss ja irgendwie weiter funktionieren und man deshalb manchmal wie so mechanisch auf die Arbeit gefahren ist, selbst in dem Moment, wo du nicht weißt, ob dein Kind es irgendwie überlebt oder nicht, weil es dir einfach nicht so präsent ist, ja, weil man nur noch funktioniert.
Und danach hast du dann einfach ein anderes Medikament bekommen.
Genau, also danach hat man umgestellt auf ein anderes Medikament. Der große Vorteil war, ich war in einer Studie drin und das heißt, dass es irgendwie, dass nicht nur die Ärzte, die mich behandeln, sondern auch wirklich mehrere Ärzte drüber nachdenken, was ist die sinnvollste Vorgehensweise. Und so gesehen hat man halt in der Studie quasi auch auf andere Chemomedikamente zurückgreifen können, wo man weiß, okay, die sind dem irgendwie ähnlich. Das hat dann auch funktioniert.
Und wie war das während der Chemotherapie? Hattest du zu der Zeit Schmerzen oder danach dann?
Also ich hatte einmal Schmerzen, weil das war ein Chemomedikament, was stark auf die Knochen und Gelenke geht einfach, also als Nebenwirkung. Und zu dem Zeit hatte ich sehr, sehr starke Knieschmerzen. Ich hatte sonst relativ Glück, aber die waren schon relativ heftig. Also ich hatte sonst jetzt nicht so Schmerzen in meinem Leben. Und da war es halt dann wirklich so, also mein Papa musste mir die Schnürsenkel binden, weil ich halt meine Knie nicht mehr beugen konnte oder so. Da bin ich dann auch an Krücken gelaufen in der Zeit. Damals wusste ich aber noch nicht, dass das der Moment war, wo Teile in meinen Knochen abgestorben sind. Und das wahrscheinlich der Auslöser war für diese Schmerzen halt einfach.
Durch das Medikament dann?
Ja. Wie soll man sagen, der große Nachteil an Chemo ist, dass Chemo grundsätzlich auf alle Zellen geht, die sich schnell teilen. Dazu zählen Haare, Fingernägel, aber eben auch alles andere im Körper. Also auch sowas wie Eierstöcke oder so, die Eizellen, und eben auch Knochen, Gelenke. Und bei mir ist es halt damals auf die Knochen gegangen. Das ist bis heute, auf beiden Seiten habe ich immer noch tote Teile in meinen Oberschenkelknochen quasi, was nicht weiter stört. Also solange die Knochen stabil genug sind, um diese Hohlräume quasi auszuhalten und nicht einbrechen, ist es nicht schlimm. Und an dem Punkt ist es gerade nicht. Also ich habe einfach Löcher in meinen Knochen quasi. Ansonsten hatte ich in der Zeit quasi durch die Chemo zumindest kaum Probleme. Also auch sowas wie das gängige Übelkeit oder so, die haben mir gegen alle möglichen Nebenwirkungen quasi Gleichmedikamente mitverschrieben, dass mir gar nicht schlecht wird zum Beispiel, dass ich einfach trotzdem esse. Das hat echt gut geholfen. Also schwieriger war wirklich die Bestrahlung. Die 2 Wochen Bestrahlung waren heftiger als die 6 Monate Chemo zusammen.
Was war dann bei der Bestrahlung so anders?
Also das Problem war, Ich wurde im Bereich Thorax bestrahlt. Das heißt, von meinem Hals quasi bis zu meinem Bauchnabel ungefähr. So der Bereich, wo die Lunge und sowas alles drin liegen. Und die Strahlung hat aber Streustrahlung gehabt quasi. Und dadurch ist mein Mund komplett aufgegangen. Also mein ganzer Mund innen war überall einfach auf. Also da waren, weiß nicht, wie das passiert ist. Meine Haut hat sich einfach aufgelöst und war offen. Ziemlich schmerzhaft. Also ich habe halt dann so Sachen wie so Essig oder so oder Tomaten konnte ich halt nicht mehr essen, weil es einfach viel zu weh getan hat. Und ich habe auch bis heute noch wie so Einkerbungen in der Wange innen, die ich fühle, wenn ich mit der Zunge drüber fahre. Aber auch da haben sie mir dann so Mittel gegeben, was es eigentlich in Deutschland gar nicht gibt, was sie aus der Schweiz organisiert haben, dass man dann einfach mit so einem Wattestäbchen so da drauf tupft auf die offenen Stellen und das heilt, aber vor allem macht es die Stelle taub. Also so, dass du die Schmerzen nicht mehr fühlst, so Lokalanästhetikum quasi. Und das hat sehr viel geholfen.
War dein Mund dann das Einzige, wo du Schmerzen mit hattest?
Tatsächlich ja, warum auch immer. Also im restlichen Körper ging es echt gut. Ich war einfach nur extrem müde. Also ich habe die Bestrahlung jeden Tag gekriegt. Das waren vielleicht nur so, also es waren nur ein paar Minuten, es ging nicht lang. Dann habe ich die Bestrahlung bekommen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Aber in den 2 Wochen musste ich komplett den Hausunterricht und alles abbrechen, weil das so anstrengend war irgendwie für meinen Körper.
Wir unterbrechen nun nochmal kurz für Musik. Viel Spaß mit People von Leoniden und The Weeknd mit Save Your Tears.
Surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away.
Micro Europa.
Micro Europa.
I lose my way, I lose my mind, I lose my myself a million times. Oh, myself a million times, where am I? And I thought my thoughts, I think a lot. Oh gosh, it's not enough. I had a hole in the middle, a storm in my head, where am I? I really don't know where to go now.
Willkommen zurück. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute handelt es sich bei uns um Lymphdrüsenkrebs. Unser Interviewgast Lisa wird uns gleich davon berichten, wie sie mit der Angst vor dem Tod umgegangen ist und wie schnell sie mit der Chemotherapie ihre Haare verloren hat.
Das ging sehr schnell. Ultraschnell. Ich dachte nämlich, dass es die winzige Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie vielleicht einfach bleiben. Aber der Oberarzt hat mir gleich am Anfang, gleich beim ersten Treffen gesagt, die Haare werden Ihnen ausfallen. Können Sie sich darauf einstellen? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie bleiben. Und ich hatte damals lange blonde Korkenzieherlocken. Die habe ich jetzt nicht mehr, die sind auch nie wiedergekommen. Aber mir fiel es sehr schwer irgendwie, der Gedanke. Das ist natürlich das am wenigsten Relevante, weil das Wichtigste ist natürlich, dass du es überlebst und dass du keine Schäden hast. Aber damals war halt das Einzige, was ich wusste, okay, meine Haare fallen mir aus und hatte ich halt eine auf der Station gesehen, die wie so, die hatte quasi einen Teil Glatze und einen Teil noch nicht. Also da waren wie so lange Bindfäden, hingen noch und andere nicht mehr. Also weil ihr die Haare ungleichmäßig ausgefallen sind. Und ich habe halt immer gesagt, wenn sie anfangen auszufallen, dann rasiere ich mir eine Glatze. Da bleiben nicht irgendwie ein paar Haare noch dran hängen, sondern dann kommt alles weg. Und das war innerhalb vom ersten Chemoblock. Also innerhalb vom ersten Monat, das 2-3 Wochen. Also das ging sehr schnell. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell ging oder gehen würde. Aber ja, als es mir das aufgefallen ist, war halt wirklich für mich klar, ja, und das wird jetzt halt abrasiert. Aber ich muss auch sagen, bevor die Chemo angefangen hat, habe ich schon einen Zwischenschritt gemacht. Also ich habe mir meine sehr langen Haare auf Kinnkürze geschnitten, damit der Unterschied nicht so krass ist. Meine Nachbarin war Friseurin, deshalb war das irgendwie kein Problem. Und sobald die Haare angefangen haben auszufallen, bin ich auch zu ihr und sie hat mir die Glatze rasiert, weil, weiß nicht, ich meine, Frauen kennen das ja sowieso, man hat irgendwie immer überall Haare. Wenn einem aber alle Haare wirklich auf einmal ausfallen, dann kratzt es an deinem ganzen Körper. Es ist fast nicht auszuhalten. Es war wirklich, es war so nervig. Und dann habe ich gesagt, jetzt mach mir das einfach runter, das nicht mehr auf meinem Kopf haben. Ich weiß nur noch, in der ersten Nacht überhaupt, wo ich die Glatze hatte, bin ich nachts aufs Klo und direkt gegenüber von der Tür ist ein großer Spiegel bei meinen Eltern. Und dann habe ich da halt so eine völlig fremde Person gesehen und dachte, ach du Scheiße, bis ich so in meiner Schlaftrunkenheit gemerkt habe, dass ich das bin, nur eben ohne Haare. Aber ich hatte mich zu Tode erschrocken und so schnell natürlich hatte ich das im Schlaf nicht gecheckt, aber dann war mir schon klar, okay, das bin ich, ich habe jetzt keine Haare mehr. Also für mich ging es noch erstaunlich gut. Meine Mama hat angefangen zu weinen, als sie mich den ersten Tag, also das erste Mal mit Glatze gesehen hat. Und am Anfang sind mir ja nur die Haare auf dem Kopf ausgefallen, aber nach und nach halt alle Haare an meinem Körper. Was ganz praktisch ist einerseits. Andererseits ist es überaus nervig bei so Sachen wie Wimpern oder Augenbrauen, weil man, wenn man eh schon keine Haare hat und dann noch keine Wimpern und Augenbrauen, dann sieht man aus wie der Tod. Und ich habe mir dann relativ bald eine Perücke gekauft, eigentlich sehr schnell. Und habe dann die Augenbrauen einfach immer nachgemalt mit so einem Stift und habe mir bei den Wimpern, weil ich die ja nicht ersetzen konnte, also ich bin nicht so der Mensch, der sich irgendwie unechte Wimpern dran klebt, das war mir immer zu stressig, also habe ich mir einfach einen Lidstrich gezogen und dann sah es so aus, als wäre da irgendwas. Und das hat ganz gut funktioniert. Und mit der Perücke hat mich auch niemand erkannt. Also ich hatte halt davor ja lange, blonde, lockige Haare und die Perücke war kurz, glatt, dunkelrot und hatte einen Pony.
Könntest du an irgendwelche Dinge festmachen, dass sich dann das Leben deiner Familie dadurch auch automatisch mitverändert hat?
Also dadurch, dass ich mich ja komplett verändert habe, also ich bin vom Vollzeit-Chaoten, der ich damals war, zum absolut strukturierten Menschen geworden, der ich jetzt bin. Also ich war wirklich ein richtiger Chaot. Ich hatte in nichts Ordnung, mein Zimmer sah immer aus wie Sau. Ich habe auch nicht gesehen, wenn irgendwas rumliegt. Ich habe grundsätzlich nichts gefunden, weil ich halt für nichts einen Platz hatte. Und durch die ganze Erkrankung und Chemo hatte ich in meiner Höchstzeit 16 Tabletten pro Tag. Die eine Tablette durfte ich nicht mit Milchprodukten nehmen, zum Beispiel Antibiotikum. Dann die andere musste ich eine halbe Stunde vor dem Essen nehmen. Die andere musste ich irgendwie genau zwischen den anderen nehmen. Und so waren es halt so viele Sachen, die ich mir merken musste, dass ich angefangen habe, sehr strukturiert zu werden. Und das ist mir auch geblieben. Und auch der ganze Rest um mich herum hat sich dadurch auch verändert. Also selbst bis in meine Großfamilie. Und das, was allen sehr bewusst geworden ist, ist, dass man halt sterben kann, auch wenn man jung ist irgendwie. Was, also natürlich weiß jeder Mensch, dass er sterben kann. Aber im Alter von 15 Jahren setzt man sich noch nicht damit auseinander. Und meine Großfamilie hat dann so Sachen gemacht wie, meine Tante hat meinem Onkel irgendwie doch schon das Motorrad geschenkt, auch wenn er noch keinen runden Geburtstag hatte. Einfach nur, weil er sich darüber gefreut hat und man eben nicht weiß, wie lange man noch lebt. Oder mein Papa hat kurz überlegt, das Haus hinzuschmeißen, seinen Job hinzuschmeißen, das Haus zu verkaufen und irgendwie eine Weltreise mit uns zu machen oder so. Das ist extrem untypisch für ihn. Das hat alle so ein bisschen durchgerüttelt quasi. Aber vor allem ist man einfach achtsamer geworden. Also mit sich, mit den Menschen um sich rum, mit dem, was man hat. Ja, weiß nicht, dass es wertvoll ist, dass man gesund ist oder ja, dass man überhaupt lebt. Natürlich hat man diese Ansicht dann nicht immer. Ich meine, man kann sich nicht jeden Morgen, auch nach der Erkrankung, kann man sich nicht jeden Morgen dafür bedanken, dass man noch lebt oder so. Das wäre auch übertrieben. Aber in vielen Situationen verfolgt mich diese Ansicht bis heute und hilft mir auch stark weiter. Also gerade in stressigen Phasen oder so, wo man sich vielleicht drin verliert, weil man sagt, okay, ich muss erfolgreich werden oder ich muss das und das schaffen im Leben. Und du dir halt fragst, ist es das wert, jetzt gerade? Weil du weißt nicht, ob du in 10 Jahren halt noch lebst. Muss ja nicht Krebs sein, kann ja auch sein, dass es einfach ein Autounfall ist. Keine Ahnung, also man weiß es ja nie. Und so, das holt mich halt ganz oft auch aus Situationen raus, wo ich mich völlig verkopfe und in irgendwas verrenne. Also wo ich einfach gestresst bin, wo ich irgendwie alles in die Karriere oder ins Studium stecken will oder so und mir dann irgendwann auffällt, hey, macht mich das gerade glücklich? Will ich das wirklich so oder bin ich es vielleicht anders?
Also hat die Erkrankung dein Leben oder deine Sicht auf die Dinge schon komplett auf den Kopf gestellt, oder?
Ja, extrem. Also wie gesagt, ich habe mir davor nie Gedanken drüber gemacht, dass man sterben kann. Und was da halt noch dazugekommen ist, dass man einfach jeden Moment nutzen will und dass man die Sachen, die man machen will, eben nicht erst in 10 Jahren macht, sondern halt gleich.
Was war deine erste Tat, wo du gemacht hast, als dir gesagt wurde, dass du jetzt wieder gesund bist?
Also so richtig bewusst was gemacht habe ich eigentlich nicht. Also ich hatte eher so Langzeitziele, wie dass ich den Motorradführerschein mache und das habe ich gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich einfach mega gefreut, dass ich halt das neue Jahr gesund, lebendig, wohlbehalten einfach anfangen kann. Also, und das war so ein schöner Moment für mich. Also Silvester einfach so der Start von was Neuem.
Du hast ja bestimmt während der Chemo und der Bestrahlung mitbekommen, dass die Medikamente wirken, oder?
Ja.
Dir war irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt wahrscheinlich klar, dass du wieder gesund werden wirst, oder?
Das war mir die ganze Zeit irgendwie klar. Also da spielt, also ich habe einen Großteil meiner Naivität zu verdanken, weil mir immer klar war, ich schaffe das. Also für mich stand es völlig außer Frage. Also für mich war das nie ein Ding, wirklich daran sterben könnte, ja. Also ein Moment, da war es auch schwer, aber größtenteils war für mich immer klar, ich packe das, ich halte das durch und wir schaffen es irgendwie zusammen. Und mich hat auch jeder dabei unterstützt. Also ich war nie an dem Punkt, dass ich aufgegeben hätte oder so, weil ich halt auch einfach meine Sicht auf den Tod verändert habe. Weil wenn man stirbt, ist man selber ja raus. Also weißt du, da kann man nicht traurig sein oder so. Man ist halt einfach tot. Im besten Falle stirbst du schnell, damit du dich nicht mehr darauf vorbereiten kannst, dass du irgendwie sterben wirst, weil dann bist du traurig. Aber ansonsten kriegt man ja nichts mehr mit. Das Allerschlimmste ist halt für alle anderen, wenn du stirbst. Weil halt alle anderen dich verlieren. Und dementsprechend war mir sehr schnell klar, dass es keine Option ist zu sterben. Weil das einfach unfair wäre den anderen gegenüber, weißt du, wenn ich aufgeben würde. Und ja, dementsprechend habe ich halt nicht aufgegeben. Aber einmal war schon so der Punkt, wo ich dachte, naja, was ist eigentlich, wenn ich es doch nicht schaffe? Weil das Problem ist halt, man kann halt nicht davor weglaufen. Also wenn man sonst eine stressige Situation hat oder so, kann man halt mal sagen, okay, ich nehme jetzt 2 Wochen frei oder im schlimmsten Fall, ich nehme ein Urlaubssemester oder so. Das geht halt bei Krebs nicht. Also egal, wo du hingehst, egal in welches Land du reist, du selber bist ja irgendwie das Problem oder halt der Krebs in deinem Körper quasi. Du kannst halt nicht davor wegrennen. Das war schon so einmal der Punkt, wo ich dachte, wenn es mir zu viel wird, kann ich halt auch nichts dran ändern. Also ich meine, ich muss halt damit klarkommen, weil weglaufen oder eine Pause machen oder so geht halt nicht.
Hört sich jetzt an, als wärst du relativ angstfrei in die ganze, ja, in die ganze Geschichte reingegangen.
Ja, doch, das ging schon. Also mir war schon klar, dass man theoretisch daran sterben kann. Aber es war für mich halt keine Option. Also ich habe mich einfach dagegen entschieden. Das klingt so blöd. Also war wirklich in der Hand. Ich meine, hatten uns ja nicht. Aber es macht ja einen Unterschied, wenn du einfach sagst, und ich sehe es nicht einzusterben. Weil da halt so ein Kämpfergeist ist. Ich habe auch bis heute keine Angst vor meinem Krebs, den ich hatte. Also wenn ich nochmal Lymphdrüsenkrebs bekomme, dann ist es vielleicht nicht einfach, aber ich habe keine Angst davor. Ich hätte viel mehr Angst vor Brustkrebs oder einem Gehirntumor oder so, irgendeinem Krebs, den ich halt noch nicht kenne. Man muss ja auch sagen, dass meine Krebsart eine der am besten zu heilenden ist. Das heißt, wenn ich irgendwas anderes kriege, ist er sehr wahrscheinlich schwerer zu heilen oder nicht zu heilen. Also sowas wie ein Gehirntumor ist halt fast nicht heilbar. Also wenn er inoperabel ist, dann gibt es da nicht mehr viel Spielraum. Und davor hatte ich halt komischerweise Angst. Also während ich Krebs hatte, hatte ich Angst, dass er irgendwann wiederkommt. Und weiß nicht, aber auch damit habe ich irgendwann zu leben gelernt. Also ich meine, klar kann er theoretisch wiederkommen. Und ich denke mir, aber dann schaffe ich es halt nochmal. Also das letzte Mal habe ich es auch geschafft. Und dann schaffe ich es nochmal.
Das Interview mit Lisa hat uns also gezeigt, dass Krebs nicht immer ein Todesurteil bedeutet. Mit diesen hoffnungsfrohen Aussichten kommen wir nun auch schon zum Ende unserer Sendung. Falls ihr während der Sendung bemerkt habt, dass die Tonqualität teilweise nicht so gut war, liegt das daran, dass ich das Interview mit Lisa über das Telefon aufgenommen habe. An den Reglern saß heute Tabea Fritz. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Schaut auch mal auf unserer Homepage vorbei, mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald. Ich bin Sophia Schöner. Oh,